The internet is an amazing place.
In fact, here at the federal government, we think it's a little too amazing. That's why we've developed Sensodyne.
With Sensodyne, the government can decide what we can and can't do online. From what we buy, to how we communicate, to accessing information.
Our technicians simply rub Sensodyne into every internet cable in the country.
Sounds impossible.
Only if you listen to the experts, and with Sensodyne, you won't be allowed to. After all, we don't want what happened in Iran to happen here.
Election rigging?
No, people finding out about election rigging. Good, clean internet censorship with Sensodyne.
Tell Kevin Rudd, no internet censorship.
Na, wissen Sie, das Hauptthema ist schon der Westerwelle. Herr Westerwelle, ja, Sie haben recht. Es gibt Hartz-IV-Betrüger. Es gibt auch kriminelle Polizisten. Sollen wir deswegen Polizei abschaffen? Es gibt Politiker, die nicht gut funktionieren. Sollen wir die Demokratie abschaffen? Es gibt Kinder, die nicht gut funktionieren. Sollen wir die auch immer alles weg? Ich habe keine Lust mehr, Herr Westerwelle, über Sie Späße zu machen. Und ich würde am liebsten jetzt nicht als von Sie und nicht als Kabarettist, sondern einfach als Mensch einfach zu Ihnen sagen, Sie benutzen die Ärmsten der Ärmsten für Ihre Propaganda. Hartz IV ist Ihnen egal. Sie müssen nur mit der FDP aus diesem Umfrageloch raus. Wer ist denn der Nächste, gegen den Sie die Menschen aufhetzen? Herr Westerwelle, vielleicht hören Sie es, vielleicht auch nicht, aber Sie sind Vize-Bundeskanzler. Ich möchte, dass das jemand ist, der verantwortungsbewusst, vielleicht menschlich ist. Sie sind beides nicht. Gehen Sie. Wir alle kommen ohne Sie gut zurecht. Herr Westerwelle, auf Wiedersehen.
Rent Rüttgert. Hallo und herzlich willkommen zum 198. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 26. Februar 2010, aufgenommen habe.
It is 13:25.
Hoffentlich fliegt mir jetzt nicht wieder ein Flugzeug ins Intro rein. Inhaltlich gibt's heute nicht nur Regen, nein, den gibt's gar nicht im Inhalt. Im Inhalt gibt's heute einmal aus dem Intro schon die Zensur. Natürlich, die Geschichte ist weitergegangen, schneller als ich erwartet hatte. Und es gibt auch wieder den Brüllwelle. Auch das, ja. Beides sind übrigens, also Sensodyne hatte ich schon mal im Podcast irgendwann und den Fonsi hatte ich bei YouTube gefunden und für introwürdig befunden. Ja. So, an richtigen Inhalten gibt es dann wieder den Klassiker: zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space mit Mafia und Atommeldungen. Mit natürlich Zensur-Update und dem Brüllaffen Guido in Teil 1. In Teil 2 gibt es dann alles, was dann nicht mehr in Teil 1 reingepasst hat, unter anderem Rent Rüttgers und andere schöne, spannende Geschichten, auch wieder mit dabei die Kirche. Und in Teil 3 hatte ich ja schon gesagt, Tech, Space, Mafia mit Atom. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diesen Podcast und diese Woche mit erstmal ein paar Meldungen, die eigentlich für Teil 1 vorgesehen waren, uneigentlich dann aber auch ganz gut in Teil 2 reingepasst haben, der dann eh ziemlich kurz geworden ist. Mit Rüttgers, genau, Terrormeldungen und der Kirche. Kalik, partly sunnige, nippige Greetings bei 6 Grad, die sich wie Wind chillen, wie 2 Comfort Leveln, wie 3, Wind macht 13 bis 22 km/h aus dem South. Und nachdem es eben schon geregnet hat, bin ich lieber vorsichtig, aber ich möchte die eine Meldung, die ich noch vorhin reingeschrieben habe, nicht auswendig aufsagen. Deswegen versuche ich es nochmal mit dem iPhone. Au, oh, richtig, ich habe meine Stromversorgung noch gar nicht angeschlossen. Böse Falle. So, Stromversorgung aus der Tasche gekramt. Und... blieb. So, da bin ich dann wieder. Mit noch ein paar Meldungen, die eigentlich ja in Teil 1 hätten untergebracht werden sollen, aber dann nach 40 Minuten habe ich gesagt, jetzt ist aber auch mal genug. Fangen wir, sobald er geladen hat, damit an, dass es die Meldung gibt. Folter ist übrigens in USA okay, weil nämlich 2 Anwälte, die für W's Regierung den Schrieb verfasst hatten, dass die härteren Verhörmethoden doch okay seien, die... Didn't break ethics rules, hat das Justizministerium jetzt letzte Woche beschieden. Am Samstag habe ich es mir aufgeschrieben. Das hat eine Weile gedauert, bis die Meldung dann auch irgendwo in Deutschland mal durchgeschwappt ist. Ich habe sie auch immer noch nicht bei Fefe gefunden. Also gefunden habe ich die Meldung nämlich beim Twitter Breaking News am Samstag und mir da rauskopiert. Und danach eigentlich erwartet, die Meldung müsste groß genug sein, dass sie auch noch an diversen anderen Stellen aufschlagen müsste, ist sie nicht. Von daher, ja. Dann gab es den Erich Kotz, der scheidende Chefredakteur Nikolaus Brender, hat nämlich scharfe Kritik an Unionspolitikern und einem Spitzelsystem in dem Sender geübt. Hatte ich aus der Frankfurter Rundschau, weil es gäbe da diverse Leute, die Politikern schon immer mitteilen würden, was denn da abginge. Ein Spitzelsystem, das davon lebt, dass Redakteure den Parteien Sendeinterna zutragen. Und Brenda hat dann auch noch von inoffiziellen Mitarbeitern der Parteien gesprochen, die wirklich vergleichbar mit dem IM der DDR seien. Und ein feingesponnenes Netz und so weiter. Also jetzt haut er mal richtig zu. Ich meine, verlieren braucht er, oder zu verlieren hat er jetzt nichts mehr. Ja, nachdem Roland Kotz ihn abgesägt hat, gibt es nichts mehr, was er noch verlieren könnte. Seinen Job, den ist er eh los. Von daher, jo, gab es dann auch irgendwie jetzt von dem Chefe da, gab es dann auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen Hauer, aber nicht viel. So, und dann gab es die titelgebende Rentgeschichte, die CDU laut Spon Gesprächszeit mit Rüttgers verkauft, und zwar kaufen die sich für 14.000 Euro einen Stand bei irgendeiner Veranstaltung der christlich zensierenden Union in NRW. Und wenn sie dann noch 6.000 oben drauf legen, kommt Rüttgers auch vorbei und sie können mit dem persönlich reden. Da gab es die dpa-Meldung. Düsseldorf, die NRW-CDU verkauft exklusive Gespräche mit Ministerpräsident Jürgen Rüttgers beim Landesparteitag in Mainz. Sie kosten 6.000 Euro. Für einen Stand müssen Firmen 14.000 Euro zahlen. Für 20.000 Euro ist eine größere Ausstellungsfläche inklusive Einzelgespräch mit Rüttgers oder einem Minister zu haben. Ein Sprecher der Landespartei bestätigte einen entsprechenden Spiegelbericht. Allerdings erweckten die besagten Schreiben von CDU-Mitarbeitern an einigen Stellen einen falschen Eindruck. Nee, der Eindruck ist nicht falsch. Man kann sich Rüttgers kaufen. Wenn man noch ein bisschen mehr drauflegt, kriegt man auch gleich einen Gesetzentwurf. Da hat Rüttgers den Vorwurf der Käuflichkeit zurückgewiesen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers hat Vorwürfe der Käuflichkeit zurückgewiesen. Gesprächstermine beim Ministerpräsidenten seien nicht käuflich, sagte ein Regierungssprecher der Blöd am Sonntag. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, dass Sponsorenfirmen angeboten wurde, Gegenzahlung und so weiter. Ja, weil der Preis ist bestimmt höher, habe ich da mal vermutet. Natürlich sind die Pfeifen käuflich. Jeder ist käuflich. Wer behauptet, nicht käuflich zu sein, der hat einfach noch nicht realisiert, dass man nur die richtige Summe bringen muss. Ich meine, für 3 Milliarden bin ich definitiv käuflich, aber sowas von. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, ich warte ja noch drauf, dass mal jemand beweist, dass ich käuflich bin und mir mal 3 Milliarden bringt. Soll das ein Baum sein, oder? Egal. Und Rüttgers, der wollte die Sponsorenbriefe übrigens nicht gekannt haben. Der weist die Vorwürfe zurück, persönliche Gesprächstermine beim Landesparteitag im März zu verkaufen. Er habe die Briefe an die Sponsoren nicht gekannt, erklärte Rüttgers. Der Spiegel hatte berichtet, bla und so weiter. Na, also da gibt's im Wesentlichen zwei Alternativen, was passiert sein könnte. Alternative 1, er hat die Briefe wirklich nicht gekannt, das heißt, er hat seine Partei nicht im Griff. Seine Partei tut Dinge, von denen er nichts weiß. Alternative 2, er hat die Briefe gekannt, dann hat er jetzt gerade gelogen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ihm doch irgendwie klar sein muss, dass wenn irgendwie sein Terminkalender für einen Parteitag voll ist mit Terminen, wo er an irgendwelche Stände geht und mit Leuten redet, dass das irgendjemand vereinbart haben muss. Na, also. Na, und wenn der dann von nichts gewusst haben will, dann hat er also diese Partei nicht im Griff. Ja, ich meine, hallo? Rücktritt? So, dann gab es ein wüstes Bauernopfer, nämlich der Generalsekretär der NRW-CDU, Henrik Wüst. Henrik Wüst ist zurückgetreten und hätte die Entscheidung nach einem Gespräch mit Rüttgers getroffen, teilte ein Parteisprecher am Montag mit. Der CDU-Landesverband hatte Sponsoren angeboten, bla, das hatten wir schon. Die Werbebriefe hatten Rüttgers, der auch Landesvorsitzender der Christdemokraten ist, den Vorwurf der Käuflichkeit eingebracht. Er wies diese Kritik entschieden zurück. Solche Unterstellungen seien absurd und völlig unzutreffend. Na, behaupten kann der viel. Das sind übrigens genau dieselben Aussagen, die ich von der FDP gelesen habe, nachdem bekannt wurde, dass sie mit den Hotelspenden zugenagelt wurden. Na, das sei absurd. Hey, legt Beweise auf den Tisch, wenn ihr behauptet, das sei absurd. Nur mal hier ein bisschen Butter bei die Viecher. Na, das kann ja nicht angehen. Die christlich zensierende Union darf schließlich kein rechtsfreier Raum sein. Ja, und die katholische Kirche auch nicht, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, also im Wesentlichen, es gibt jetzt ein Bauernopfer am Montag. Blub. So, dann gab es am Samstag noch die Meldung, Aigner Google, dem Internetgiganten Google, fehlt nach Einschätzungen von Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner, CSU, der Respekt vor privaten Daten seiner Nutzer. Den neuen Dienst Google Butzts nannte die Ministerin einen massiven Eingriff in die Privatsphäre. Es erschreckt mich schon, wenn ein Unternehmen nicht einmal Respekt vor privaten Daten seiner Kunden und unbeteiligter Dritter hat, sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus. Mit dem sozialen Netzwerk Google Bars können Nutzer in Echtzeit Texte, Fotos, Links und Videos verbreiten. Der Dienst ist in das E-Mail-Postfach bei Google eingebunden und äußerst schlampig aktiviert worden. Aber ja, ne, also die Verbraucherschutzministerin sagt, Google ist böse, weil die ja den Datenschutz ihrer Kunden nicht respektieren. Gibt's einen, also ich hatte mir da runtergeschrieben und ich dachte, der Karneval wäre vorbei. Aber es gibt noch einen besseren Kommentar von Fefe. Nein, wie geil, die Aigner basht Google, weil ihnen angeblich Respekt vor Privatdaten fehle. Das sagt die Regierung eines Landes, die ihren Bürgern Elena zumutet, den großen Lauschangriff, die Vorratsdatenspeicherung Elster, die SWIFT-Daten durch die Amis tunneln will, damit sie indirekt Zugriff darauf kriegt, die DNA-Datenbanken und biometrische Pässe einführt und die Insi-Catcher gegen ihre Bevölkerung einsetzt. Geht es noch ein wenig unglaubwürdiger, Frau Aigner? Bei Google gehen wenigstens keine Daten verloren, im krassen Gegensatz zu euch und euren Staatskonzernen wie Telekom und Bahn und euren China-Trojaner Brutnetzen in den Ministerien. Wo er recht hat. So. Dann hat die niederländische Regierung sich zerbrochen, weil nämlich die Sozialdemokraten, die da in der Regierung mit sind, nicht den Afghanistan-Einsatz verlängern wollen. Da gab es dann verschiedene sehr bildliche Überschriften bei dpa im Laufe des, was war das, Samstag. So von wegen, ja, die wäre geplatzt und dann wäre sie zerbrochen und was sie nicht alles ist. Ja, also in Holland hat es mal wieder eine Regierung zerlegt. Dann hat die Bundesregierung jetzt noch rumgebrüllt, GM müsse das Opel-Konzept nachbessern. Die Bundesregierung hat erhebliche Zweifel an den Opel-Sanierungskonzept des US-Autokonzerns General Motors. Um die erhoffte Milliarde in Staatshilfen zu bekommen, müsse GM seinen Eigenbeitrag an den Sanierungskosten deutlich aufstocken, heißt es aus Berlin. Dort hat heute auch der Bürgerschaftsausschuss von Bund und Ländern, der Bürgerschaftsausschuss, über das GM-Konzept beraten. Auch der Opel-Betriebsrat fordert ein größeres Engagement vom Mutterkonzern. GM hatte bei den EU-Ländern mit Opel-Vauxhall-Werken Staatshilfen von insgesamt 2,7 Milliarden Euro beantragt. Ja, fällt mir dazu spontan nur ein. So, dann gab es wieder Neues vom Terror, weil es gab nämlich eine Festnahme, 3 mutmaßliche Terrorhelfer. In Ulm und Berlin sind 3 mutmaßliche Terrorhelfer festgenommen worden. Dabei handelt es sich um 2 Männer und eine Frau, die die ausländische Terrorgruppe Islamische Dschihad Union unterstützt haben sollen, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Dem Trio wird vorgeworfen, in Deutschland Geld für die EU gesammelt zu haben. 4 Wohnungen wurden durchsucht, 3 davon in Berlin. Der Bundesgerichtshof erließ gegen alle 3 Haftbefehl. Da frage ich mich, wo es ja die EU bekanntlich nicht gibt und es auch immer noch nicht den geringsten Beweis dafür gibt, dass es da überhaupt eine Organisation geben könnte, wird man eigentlich auch bestraft, wenn man für den Weihnachtsmann Geld einsammelt? Den gibt es ja bekanntlich genauso wie... Ups, habe ich euch gerade desillusioniert? Na, also, was soll denn der Scheiß? Und da gab es dann noch eine Zusatzmeldung, weil eine der festgenommen, nämlich die Frau, wäre die Frau von einem der angeblichen Sauerländer. Terroristen. Karlsruhe, die Ehefrau des Hauptangeklagten im Sauerland-Prozess, ist offenbar verhaftet worden, das berichten mehrere Medien. Sie gehört zu den 3 mutmaßlichen Terrorhelfern, die am Samstag in Berlin und Ulm festgenommen worden waren. Die 28-jährige Frau und die 20 und 31 Jahre alten Männer sollen die ausländische Terrorgruppe Islamische Dschihad Union unterstützt haben, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Na, weil, wenn sie festgenommen wurde, dann muss sie ja schuldig sein, ne? Weil, ist ja bereits bewiesen, sie ist ja verheiratet mit einem angeblichen Terroristen, der auch immer noch nicht verurteilt ist, ne? Das Verfahren ist gerade, ich meine, durch die Plädoyers durch. So, jetzt kommt dann irgendwann die Phase, wo sich das Gericht zurückzieht und irgendwann fällt dann hinten ein Urteil raus. Ja, dann gab es noch einen total absurden letzten Satz in dieser DPA-Meldung. Alle 3 haben einen deutschen Pass, stammen aber aus Zuwandererfamilien. Sie haben einen deutschen Pass, heißt, sie sind Deutsche im Sinne des Gesetzes. Was soll diese Meldung? Was soll der Satz? Wozu ist der gut? Welchen Informationsgehalt hat dieser Satz? Na, wir können mal ein bisschen unterschwellig ein bisschen Ausländerhass fördern, ja. Cheap, cheap. Dann kommen die Nacktscanner, weil Unionsinnenminister machen bei Flugsicherheit Tempo. Osnabrück, die Innenminister der Union drücken beim Tempo Flugsicherheit aufs Tempo, beim Thema aufs Tempo. Bei einer Konferenz in Berlin wollen sie die schnelle Einführung von Körperscannern vereinbaren. Hessens Ressortchef Volker Bouffier sagte der neuen Osnabrücker Zeitung, bis zur Jahresmitte könnte man mit dem Testbetrieb auf großen Flughäfen beginnen. Prototypen seien fertig entwickelt. Notwendig sei aber ein intelligenter Mix aus Sicherheitstechnik aus Körperscannern und automatisierten Kontrollen. Komisch. Ich habe da auch schon gegenteilige Meldungen gehört. Von wegen, ja, also das, was man im Moment hätte, das wären immer noch die Nacktscanner, die ja böse sind. Nacktscanner sind böse, Körperscanner sind gut. Gut, wenn wir die Nacktscanner jetzt alle Körperscanner nennen, dann sind sie natürlich gut. Ex definitionem. Bullshit. Hier ist es übrigens äußerst glatt. Weil hier wieder das passiert ist, was ich am wenigsten mag, nämlich eine Wasserschicht über dem Eis, die zwar jetzt noch nicht gefroren ist, aber die nicht gerade für mehr Bodenhaftung sorgt. Aber ja, die 11 Uhr gar nicht gehört. Egal. Dann ist der Sauerland-Terrorist übrigens geschockt von der Verhaftung seiner Frau. Im Sauerland-Prozess hat sich der Anführer der islamistischen Gruppe von Terrorismus distanziert. In seinem Schlusswort vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht zeigte er sich geschockt von der Festnahme seiner Ehefrau. Die 28-Jährige war am Wochenende in Ulm verhaftet worden. Sie soll Geld für die Terrorgruppe Islamische Dschihad Union gesammelt haben. Im Auftrag der EU sollte die Sauerland-Gruppe Bombenanschläge in Deutschland verüben. Das Urteil wird kommende Woche Donnerstag gesprochen. Na, also im Wesentlichen haben sie die Meldung aber schön genutzt, um dann nochmal ein bisschen Propaganda zu verbreiten. Na, also das riecht mir ein bisschen sehr staged. Ich weiß auch nicht. So, dann gab es den israelischen Mord. Da war irgendwie so eine Veranstaltung, dass mal wieder der Mossad, der israelische Geheimdienst, durch die Lande gezogen ist und die haben dann wen umgebracht. Und bei der Gelegenheit, das ist dummerweise dank Videokontrollen oder Videoüberwachung in dem Hotel verdammt gut dokumentiert. Außerdem ist aufgefallen, dass sie übrigens, also die Täter, mit gefälschten Pässen und mit einem deutschen Pass unterwegs waren. Ne, der deutsche Pass ist übrigens nicht gefälscht. Und da hatte ich mir dann bei Fefe einfach mal rauskopiert. So langsam wird die Geschichte mit dem Mossad-Mordkommando spannend. Die britischen Pässe wurden am Flughafen kopiert, von dem Flughafenpersonal in Tel Aviv. Der deutsche Pass wurde nicht kopiert, sondern sie haben sich einen echten Pass in Deutschland geholt, genau wie wir vom CCC vorhergesagt haben, angesichts der angeblichen Fälschungssicherheit der Pässe. Was nützt die tollste Fälschungssicherheit, wenn es kein Problem ist, sich einen echten Pass zu besorgen? pro und ich würde das auch überhaupt nicht als Bestätigung sehen, wie fälschungssicher die Pässe sind. Da hat uns der Mossad nur einen Gefallen getan, mal einen Spotlight auf dieses Problem zu richten. Na, also hier so die ganze Fälschungssicherheitsscheiße, von wegen wir brauchen aber die Pässe mit den biometrischen Bildern etc. pp. Und mit den Chips drinne, weil dann sind sie ja viel fälschungssicherer. Ja, und wir haben hier gerade einen Fall, da wurde ein Pass offensichtlich nicht für die richtige Person bestellt oder genutzt zumindest. Na, also was soll der Fälschungssicherheitsscheiß, wenn man die Dinger offensichtlich so kriegen kann? Aber ja. So, dann gibt es noch Westernebeneinnahmen. Spon via Fefu. Guido hat, oder die Nebeneinnahmen von Guido, da hat Spon sich mal drauf gestürzt. Sie sind ja veröffentlicht. Der Bundestagspräsident veröffentlicht ja regelmäßig. Und dem ist aufgefallen, naja, also in der letzten Legislaturperiode gab es Nebeneinkünfte der Stufe 3 bei zum Beispiel einer Liechtensteiner LGT-Bank, wo bekanntlich ein Herr Zumwinkel aufgefallen ist, der da Geld hatte. Also zu gut Deutsch bei Leuten, die Steuerhinterziehung gefördert haben sollen. Beziehungsweise, was heißt sollen? Ja, außerdem hatte er insgesamt 35, ich hatte jetzt irgendwo auch schon gesehen, 36 Vorträge gehalten, die jeweils in der Stufe 3 waren, also mehr als 7.000 Euro pro Vortrag. Oder anders ausgedrückt, die Westerwelle-Pfeife, die hat mal eben so bummelig 250.000 Euro Nebeneinnahmen. Na, anstrengungsloser Wohlstand fällt mir da spontan ein. Das zusätzlich zu den bummelig 10.000 Öcken, die er jeden Monat kriegt. Plus, garantiert kriegt er auch noch von seiner Partei irgendwo ein paar Euro 50. Oder anders ausgedrückt, die dumme Pfeife hat gigantisch viel Geld. Der kann sich noch nicht mal mehr ansatzweise vorstellen, wie das ist, wenn man kein Geld hat. Weil der noch niemals in seinem Leben kein Geld hatte. Ich meine, er hat auch noch niemals in seinem Leben gearbeitet. Von daher ist das schon ganz passend. Also die Frage, die sich mir aufgedrängt hat, ist, wofür zahlt der Staat dieser dummen Pfeife eigentlich Geld, wenn er sich 245.000 in 4 Jahren oder 250.000, wenn es 36 waren, in 4 Jahren zulegt? Also da muss man den eigentlich gar nicht mehr unterstützen. Das ist ein Jahreseinkommen im Schnitt von 60.000 Öcken. Das ist schon nicht mehr kleines Einkommen, das ist schon mittleres Einkommen mindestens, wenn es nicht sogar schon höheres Einkommen ist. Also ich möchte auch hoffen, dass er das auch alles gut versteuert hat, weil sonst, hier auf irgendeiner Steuer-CD findet man ihn dann mal. So viel zu der Frage, ob Brüllwelle überhaupt in seinem Leben auch mal richtig gearbeitet hat. Mal ganz davon abgesehen, dass mich mal interessieren würde, wofür es Firmen gibt, die ihm da 7.000 Euro zahlen. Ah, richtig, weil er dann die richtigen Gesetzentwürfe abnickt. Ja, reiner Zufall natürlich. Bei Rüttgers, da zahlt man wenigstens dafür, dass man mit dem redet. So, dann hatte ich mir bei Fefe geklaut eine Geschichte zu links. Da gab es nämlich aus NRW, aus Schünemanns Innenministerium, einen Fall, dass einer Frau die Einbürgerung verweigert wurde, weil sie in der Linkspartei ist. Und zwar auch wirklich mit der Begründung, ja, sie sind aber in der Linkspartei. Ja, also die hat brav Deutsch gelernt und auch schon jahrelang hier in Deutschland gewohnt und gelebt und hat auch, nachdem sie beim Landtag für die Linkspartei tätig ist, auch unterschreiben müssen, dass sie übrigens die Verfassung beachtet. Im Gegensatz übrigens zur Brüllwelle, nur so ganz nebenbei, ne? Mal ganz davon abgesehen, sollte der was unterschrieben haben, sollte man vielleicht nochmal nachgucken, ob er die Unterschrift nicht gefälscht hat. Aber hey, also jedenfalls die Frau, die wollte halt eingebürgert werden, weil, wie war das, sie wollte einen Deutschen heiraten. Oder umgekehrt. Oder sie wollte irgendwen auf jeden Fall heiraten und es wäre einfacher, wenn sie halt mit deutscher Staatsbürgerschaft unterwegs ist. Und als EU-Bürger? Ist sie überhaupt EU-Bürger? Also jedenfalls als braver Bürger darf man ja auch das Interesse dran haben, wenn man hier dauerhaft wohnen und leben möchte, dass man vielleicht auch mal die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen möchte. Und dann hat sie jedenfalls beim Regionspräsidenten in Hannover nachgefragt und die Antwort lautete, dass von dem CDU-Hardliner Uwe Schünemann geführte Innenministerium habe Vorbehalte gegen ihre Einbürgerung, genauer der niedersächsische Verfassungsschubs. Man zweifle an ihrer Verfassungstreue. Später bekam sie es schriftlich. Der Verfassungsschubs listete in einem umfänglichen Papier viel Allgemeines über die Linkspartei auf. So sei der demokratische Sozialismus, den die Partei anstrebe, nur scheinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar. So ganz nebenbei, also FDP-Angehörigen müsste man dann auch die Verfassungstreue übrigens absprechen. Habe ich mich ja in Teil 1 schon ausgelassen, wenn die immer noch von Sanktionen rumschwafeln, die unter das vom Verfassungsgericht definierte Minimum zum Leben notwendig gehen, dann ist das schlicht und ergreifend mit einem Artikel 1 Würde des Menschen nicht mehr vereinbar. Aber hey, Brüllwelle hat doch keine Probleme. Brüllwelle will ja auch nicht eingedeutscht werden. Brüllwelle spricht ja auch kein Englisch. Da fragt man sich dann doch, was soll der Kack? Ja, Linkspartei ist nicht verfassungskonform, aber die FDP, die christlich zensierende Union und alle Kirchenmitglieder. So, zu denen kommen wir nämlich jetzt. Als wir da erstmal hätten, Herr Blubitsch, da gab es in der FAZ eine Meldung, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, hat Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, am Dienstagnachmittag dazu aufgefordert, ihre aus seiner Sicht maßlose Kritik am Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen innerhalb von 24 Stunden zurückzunehmen. Weil sie hatte es gewagt, in den Tagesthemen in einem Interview zu formulieren, dass ihr doch sich der Eindruck aufdränge, dass die Katholen irgendwie nicht so richtig großes Interesse dran haben, dass die Missbrauchsfälle mal aufgeklärt werden. Und das ist wohl irgendwie, was sie da gesagt hat. Also Schlimmeres ist mir jedenfalls noch nicht zu Gehör gekommen, was sie gesagt haben soll. Und da hat also der Zollitsch dann rumgebrüllt. Also in 24 Stunden hat sie das aber zurückgenommen. Sonst kommt sie in die Hölle oder was weiß ich. Und das wäre ja irgendwie, er könne sich keiner schlimmeren Attacke eines Mitglieds einer Bundesregierung gegen die katholische Kirche entsinnen. Sie hat maßlos gegen unsere katholische Kirche polemisiert. Leute, wenn ihr einfach mal hingehen würdet und den Strafverfolgern bei der Aufklärung helfen würdet. Alles, was bisher zu sehen ist, ihr seid der Meinung, das seien kircheninterne Angelegenheiten, in die sich der Staat nicht einzumischen habe. Entschuldigung, Leute, aber Vergewaltigung ist nicht kirchenintern. Na, das sind Straftaten. So, und jetzt kommt mein Spruch, auf den ich mich die ganze Zeit schon vorbereitet habe. Na, wobei, den kann ich auch noch ein Stückchen später bringen. Aber die Kirche darf jedenfalls kein rechtsfreier Raum sein.
Jetzt regnet es doch wieder. Moment. Da muss ich die eine Meldung auswendig lernen.
Ja. So, die eine Meldung, die ich nämlich nur hier habe, wo ich nämlich den rechtsfreien Raum dann definitiv unterbringen wollte. Einen Moment. So, und weil Zollitsch ja überhaupt keinen Arsch hat, ist er dann heulend zu Mami Merkel gerannt und hat mit Mami Merkel telefoniert. Weil das geht ja gar nicht, dass die Leuthäuser böse ist, böse, dass die sagt, dass die Kirche da sich irgendwie nicht drum bemüht, dass sie irgendwas aufklärt. Ja, Kirche und Aufklärung, die haben ja noch nie zusammengepasst. Und über das Telefonat zwischen der Kanzlerin und dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz wurde stillschweigend vereinbart. Von daher, ja, ignorieren wir das einfach. So, dann gab es eine Strafanzeige. Der Anwalt eines Opfers hat nämlich Strafanzeige gegen Erzbischof Robert Zollitsch und seinen Vorgänger im Amt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann, gestellt. Die Staatsanwaltschaft solle ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung einleiten, sagte Rechtsanwalt Christian Seiler aus dem fränkischen Markt Heidenfeld am Mittwoch. Dabei berief er sich auf den von Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, geäußerten Verdacht, die Verantwortlichen in der katholischen Kirche hätten nicht ausreichendes Interesse an einer lückenlosen Aufklärung. Na? Möge doch die Staatsanwaltschaft mal bei der Kirche einreiten und mal gucken, wie viel Interesse an Aufklärung die haben. Wenn wir das dann übrigens als Tatsache festgestellt haben, dann ist das übrigens eine beweisbare Tatsache, die dann übrigens jeder behaupten darf. Nochmal ganz davon abgesehen, dass der Eindruck, dass die christliche Kirche da irgendwie, also die Katholen, dass sie kein gesteigertes Interesse an Aufklärung haben, dieser Eindruck, der, drücken wir es mal höflich aus, erscheint mir nicht unlogisch. Hust.
Bum, 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 bum.
Ja, so. Und dann gab es nämlich die eine Meldung, die ich jetzt auswendig lernen musste, weil eben ist mir auf dem Weg hierher noch in die Finger gefallen, der Zollitsch hat dann übrigens verkündet, ein Automatismus, dass automatisch bei jedem Verdacht die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird. Sowas gäbe es ja nicht, das sei ja Abwägungssache der Kirche. Und dazu fällt mir dann spontan ein, komisch, im Gesetz sehe ich keine Abwägung irgendwessen. Wenn der Verdacht besteht, dass jemand eine solche Straftat begangen hat, und es geht übrigens nur nochmal für die Zensursola-Befürworter, es geht nicht darum, dass irgendwie Kinderpornografie angeguckt oder verbreitet oder was weiß ich nicht werden sollte, sondern es geht um Vergewaltigungshandlungen. Das geht mal gar nicht. Na, aber anstatt dass dann irgendwann Zensursola oder ihre Nachfolgerin, die ja inzwischen geheiratet hat und jetzt wie unser Ex-Bundeskanzler heißt, sie hat aber auch nur christlich zensierende Union intern geheiratet. Aber hey, also dass die überhaupt mal irgendwann da mal ihre Fresse aufmachen, kommt natürlich auch nicht vor, weil das ist ja die katholische Kirche. Und was die katholische Kirche macht, das ist ja per Definition gut, weil die sind ja moralische Instanz. Und wenn die katholische Kirche beschließt, dass es moralisch für die Kirchenangehörigen in Ordnung ist, dass sie Kinder vergewaltigen, dann ist das in Ordnung. Na, und wenn sie das filmen und verbreiten, dann ist auch das in Ordnung, ja, richtig. Ne? Beziehungsweise dann das Angucken von dem Material, das wäre dann das Schlimme. Na, also was soll denn der Scheiß? Dass da also die Katholen der Meinung sind, wann sie die Staatsanwaltschaft einschalten, das entscheiden sie, das gibt dummerweise das Gesetz nicht her. Ja, bei einer Beichte, da dürfen sie es für sich behalten. Das wiederum gibt das Gesetz her. Na, da sind dann auch so Fälle vorgekommen, dass jemand unschuldig im Knast war, weil der Mörder nur einem Katholen gebeichtet hatte und der dummerweise Beichtgeheimnis, das durfte der nicht rausrücken und erst nach dem Versterben des Mörders hat er dann rausgerückt, dass da übrigens jemand unverschuldet im Knast rumsetzt. Geil, wa? So, dann gab es Afghani-Druck. Oberst Klein, der begründete nämlich den Kunduz-Angriff mit Zeitdruck. Der Bundeswehr-Oberst Georg Klein begründete den verheerenden Angriff auf zwei Tanklaster in Afghanistan im September 2009 mit Zeitdruck. Vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages rechtfertigte sich der damalige Befehlshaber nach Informationen der Süddeutschen Zeitung damit, dass er nicht habe absehen können, wie lange amerikanische Kampfbomber für den Einsatz zur Verfügung standen. Bei dem bislang schlimmsten Angriff der Geschichte der Bundeswehr wurden bis zu 142 Menschen getötet und verletzt. Zeitdruck. Er wusste nicht, wie lange er die Bomben anordnen kann. Hallo, er hat die Bomben unter Vorspielung falscher Tatsachen bestellt. Na, habt ihr Feindkontakt?
Ja.
Also, hallo? Alleine die Tatsache, dass er überhaupt Bomben bestellt hat, ist das Problem nicht, wann er die Bomben bestellt hat. Aber das ist der dumme Pfeife auch irgendwie nicht klar. Habe ich mir am Mittwoch einfach mal reingepackt. Dann gibt es Abrüstungsgefahr, nämlich der US-Verteidigungsminister Robert Gates, der meint, in Europa seien große Teile der Öffentlichkeit und der politischen Klasse militärischer Gewalt und damit verbundenen Risiken gegenüber abgeneigt. Und das geht ja gar nicht, weil die Entmilitarisierung, die würde zu einem Hindernis für echte Sicherheit und dauerhaften Frieden im 21. Jahrhundert. Weil wenn wir nicht irgendwie jeden sofort mit Atombomben aus der Existenz bomben können, dann ist das schlecht. Oder was? Also, ja, War is Peace fällt mir da spontan ein. Dann gab es in Großbritannien, hatte ich bei Boing Boing Mittwoch rausgeschrieben, gab es in Großbritannien einen Fall, wo ein Vater mit seinem Kind in einem Einkaufszentrum unterwegs war, sein Kind unbedingt auf so einem Schaukeldingsbums da Platz nehmen wollte und da hat er das vollbekleidete Kind dann fotografiert, kam dann irgendwann so ein Security-Fritze an, hat ihn angepöbelt, also vollbekleidete Kinder fotografieren, das wäre ja voll pädophil und er möge das doch bitte sofort unterlassen. Daraufhin hat der Mann dann erstmal ein Foto von dem Security-Fritzen gemacht, sein Kind geschnappt und ist abgehauen. So, draußen hat ihn dann noch ein Polizeifuzzi angequatscht, so von wegen, ja, sie hätte eine Beschwerde bekommen, er sei pädophil, weil er habe ja ein vollbekleidetes Kind fotografiert. Und zu mir dann nur noch einfällt, sag mal, Leute, habt ihr irgendwie den Knall noch nicht gehört in Großbritannien? Nein, haben sie nicht. In Großbritannien müssen ja selbst Eltern, die zum Spielen mit ihren Kindern auf den Spielplatz wollen, wenn es denn ein eingezäunter Spielplatz ist, sich erstmal einer Gewissenskontrolle unterziehen, ob sie denn auch ja nicht pädophil seien. Aber hey. So, dann gab es da noch das Problem mit dem Bundesverfassungsrichter-Nachfolger, weil die FDP hat ja jetzt das Vorschlagsrecht für den Platz, den Herr Papier demnächst, nämlich am 28. Februar, freiräumt. Und die sind irgendwie nicht in die Puschen gekommen. Da hatte ich mir dann am Mittwoch ist der Frankfurter Rundschau noch rauskopiert, dass sie irgendwie, ich meine, die Tatsache, dass Papiers Amtszeit am 28. Februar enden würde, ist keine Überraschung. Das ist nämlich schon seit seinem Amtsantritt bekannt gewesen. Von daher fragt der geneigte Zugucker sich, warum zum Kuckuck die FDP nicht in die Puschen kommt. Aber ja, das Gemeine war dann, der ehemalige Bundesrichter Herr Neskowitsch hat dann einfach mal das Wahlgremium trotzdem zusammen beordert, frei nach dem Motto, ja, also ne, hier die Regeln sehen vor, dass wir jetzt wählen. Und wenn es da keinen Kandidaten gibt, das interessiert mich erstmal nicht, wir setzen uns zusammen. So, weil die Regeln sehen vor, dass wir wählen. Nicht, dass hier irgendjemand uns vorwirft, dass wir nicht wählen würden. Und dann haben sie noch ganz fix einen Göttinger Professor, nämlich Andreas Paulus, aus dem Hut gezaubert am Donnerstag. Das ist irgendwie Göttinger Völkerrechtsprofessor. Keine Ahnung, ob der irgendwie Ahnung hat. Das werde ich im Zweifelsfall dann erst sehen, wenn ich mir angucke, was der so für Urteile mitverfasst. Also ich meine, Papier ist ja sehr beeindruckend gewesen. Übrigens, Papier war CSU. Ja, also auch in der CSU gibt es mindestens eine Person mit Hirn. Oder gab. So. Oh, erstaunlich. Ich bin hier tatsächlich schon durch. Wow. Das hatte ich ja noch nie. Jetzt habe ich die 30 Minuten auch voll. Jetzt kann ich auch wirklich fertig machen. Ja, also ich meine, wo ich mich ja immer noch drüber aufregen kann, die katholische Kirche. Die dummen Pfeifen. Zollitsch, der da rumbrüllt. Sag mal, ist der in der FDP oder was? Nee, ist er nicht, sonst würde er nicht die FDP-Ministerin angehen, aber ja. Die vergewaltigen Kinder. Und die sind der Meinung, wenn irgendwie der Verdacht aufkommt, das sei ja nicht sicher. Beziehungsweise, ich kann ja mal gucken, dass ich das iPhone noch aus der Tasche zaubere. Einmal kurz die Meldung vorlese. Weil da ist sie nämlich im Originaltext drin. Kommst du hier? Da bist du. Kommst du raus? Komm. Ein braves iPhone. Klack. Zollitsch, Anzeige, Frage des Abwägens. Berlin, Erzbischof Robert Zollitsch hat sich dagegen ausgesprochen, beim Verdacht auf sexuellen Missbrauch sofort und in jedem Fall die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Man müsse immer sehen, wie weit nun wirklich der Verdacht begründet sei. Das sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in der ARD. Es würden ja auch viele Menschen völlig zu Unrecht beschuldigt. Gleichzeitig lehnte Zollitsch vor dem Hintergrund der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche einen runden Tisch mit kirchlichen und staatlichen Vertretern ab, wie es ihn in Irland gibt. Na, komisch. Eine Abwägung. Darf man dann als Täter sich auch darauf berufen, dass man die Tatsache, ob man denn jetzt nun irgendwie von der Polizei durchsucht werden darf, erstmal einer Abwägung unterzieht? Hallo, das ist eine Täterorganisation, die da spricht. Ein Vertreter einer solchen. Es gibt keine Abwägung. Geh sterben, Zollitsch. So. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt. So, dann gibt es Musik aus dem Podsafe Music Network diese Woche wieder, nämlich Panacea, die ja eigentlich auch letzte Woche hätten dran sein können, aber aus angegebenem Anlass, kam die nicht. Und deswegen gibt es den Titel dann diese Woche, Now or Never heißt er, nicht verwandt oder verschwiegert mit einem gleichnamigen Titel einer anderen Band, ist 3 Minuten 26 lang, aus dem Album We the Broken, zumindest laut ID3 Tags. Den kriegt ihr dann auf die Ohren. Und danach gibt es auch aus gegebenem Anlass aus der Spaß 5 Sendung vom 18. Februar etwas zu Olympia, was ja im Moment gerade stattfindet. Und nachdem ich da so überhaupt gar nicht drüber berichte, dachte ich mir, lasse ich euch wenigstens einen Schmunzler dran teilhaben. So. Und dann gibt es hier auch nicht mehr. Dann sage ich einfach mal wieder, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier auf die Ohren zu bekommen. Nicht für die Tatsache, dass es hier gerade regnet. Was echt unangenehm ist. Aber gut, ich habe mir schon eine wasserfeste Hülle fürs iPhone bestellt. Ja, mal gucken, wann die kommt. Vielleicht kann ich dann in Zukunft iPhone auch in der Hülle wieder auch bei Regen einsetzen. Das wäre echt unheimlich praktisch. So, und dann sag ich mal, viel Spaß mit Panacea und Now or Never und dem Spaß 5 zu Olympia. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Even though the moment's far away, I can remember like it was yesterday. You were gorgeous in the night. I was awkward, couldn't find a way to tell you what I felt inside. Now I'm gonna try. I need you now tonight. I need you more than ever. It is now or never. You are the one. We can make our life. You and me together. It is now or never. You are the one. Never have I fallen for someone so high.
can make our life, you and me together. It is now or never. You are the one. Anyone can care, but never. Tonight, need you more than ever. It is now or never. So love, are you waiting? I've got to let you know. Tonight we can make it. I'll never let you go. So love, are you waiting? I've got to let you know. It's now or never.
Thema. Seit dem letzten Wochenende sind die Olympischen Winterspiele in Vancouver angelaufen und sind damit die Herausforderung für Sportjournalisten, die uns ausgerechnet zu einer Zeit den Wintersport nahebringen müssen, zu dem uns der ganze Schnee so ziemlich zum Hals raushängt. Nicht leicht sowas, aber kollegiale Ratschläge gab's dazu von Tom Beinlich.
Erstens, denken Sie immer daran, Vancouver ist eine schöne Stadt. Seine Bewohner sind liebenswert und gastfreundlich. Das müssen Sie immer erwähnen, selbst wenn es nicht stimmt. Zweitens, im ersten Satz war ein Fehler enthalten, denn es heißt nicht Vancouver, sondern Vancouver. Schlaumeiern Sie ruhig ein bisschen rum, aber vergessen Sie nicht, sich bei den Zuschauern anzubiedern, indem Sie sagen, dass Sie das zwar wissen, aber weil bei uns alle Vancouver sagen, bleiben Sie dabei, auch wenn es waschkörbeweise Beschwerde-E-Mails gibt. Drittens, freunden Sie sich möglichst schnell mit einem Taxi- oder Busfahrer und dessen Familie an, damit Sie jeden Tag was Menschliches zu berichten haben. Wenn Sie eher kontaktscheu sind, erfinden Sie einfach einen. Viertens, wenn unsere Athleten mal nicht so funktionieren wie erwartet, bleiben Sie ruhig bei der bewährten wettkampfanschließenden Frage, woran lag's? Arbeiten Sie aber bitte daran, es möglichst mitfühlend klingen zu lassen. Fünftens, Vancouver bzw. Vancouver ist nicht nur eine schöne Stadt, sondern auch eine, wo man nach Feierabend auch mal ganz nett wo was essen und vor allem trinken gehen kann. Lassen Sie sich beim Trinken mit Einheimischen filmen. Um den Zuschauer zu Hause nicht neidisch zu machen, sollten Sie aber einschränken. Deutsches Bier ist nur schwer zu bekommen und schmeckt doch am besten. Sie holen den Zuschauer somit dort ab, wo er ist. Sechstens, erzählen Sie gelegentlich eine nette Schnurre aus dem deutschen Haus, wo sich ausländische Journalisten ein Stelldichein geben, um deutsches Bier zu trinken, das sonst nur schwer zu bekommen ist. Und siebtens, schalten Sie alle paar Tage zu einem Kollegen nach Deutschland, der davon berichtet, wie die Stimmung zu Hause ist und der ein paar deutsche Zeitungen in die Kamera hält, damit Ihre Zuschauer wissen, wie Zeitungen in Deutschland über die Olympischen Spiele berichten. Tun Sie einfach so, als ob zu Hause keiner Zeitung liest und es in Kanada kein Internet gibt.
Jo, und da wollen wir doch gleich mal wohlwollend überprüfen, mit welchen Reportagen die Kollegen es dann wirklich schaffen, uns bei Olympialaune zu halten. Und los!
Das ist nicht das Waschmittel.
Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Ja, aber natürlich, gerne, selbstverständlich, denn schließlich sind so Olympische Spiele
Momente für die Ewigkeit.
Zumindest, wenn man sie schön zu Hause Nacht für Nacht und Stunde um Stunde vorm Fernseher begleiten kann. Denn das...
Das sprengt alle Dimensionen, das ist toll, da geht es abwechslungsreich hin und her.
Ja, und warum? Weil es Sportkommentatoren gibt, die uns in diesen Sternstunden der Fernsehunterhaltung Olympische Spiele erst so richtig nahe bringen können, erfahren wir doch nur dank ihnen so unfassbar abwechslungsreich aufschlussreiche und interessante Sachen wie...
Insgesamt werden während der Spiele serviert 1 Million Bananen und über 800.000 Eier.
Aha, und vor allem gibt es nur dank der Sportreporter so frische und legendäre Momente, wenn überraschende, spitzfindige, gekonnte Fragen gestellt werden wie...
Und woran lag es?
Ja, dann erfahren wir tatsächlich von unseren Olympioniken.
Ich kann es auch nicht so genau sagen, woran es liegt.
Ja, das können nur wenige.
Woran lag's?
Wahnsinn, was? Oder auch schön, wenn mal ein nicht erfolgreicher Sportler doch tatsächlich gefragt wird.
Was ist schiefgelaufen?
Ja, ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, nur so kurz nach dem Rennen.
Was nur noch überboten wird durch...
Ja, nicht qualifiziert fürs Halbfinale. Haben Sie schon irgendeine Erklärung?
Nein, leider nicht.
Ja gut, ich hätte auch noch den hier.
Versuchen Sie mal, jetzt diesen Moment einzuordnen.
Aber es sind ja nicht nur solche Interviews. Nein, vor allem wird natürlich das rein sportliche Geschehen im Grunde jedes Mal aufs Neue vergoldet durch kenntnisreiche Erklärungen wie...
Bab, nichts mehr zu machen.
Da versteht man doch erstmal, was da überhaupt geschieht.
Dieser Einlauf hier, oh, sie ist schon hoch. Geputscht.
So, und wenn es besonders knifflig wird, ja dann gibt es zum Glück noch die Co-Kommentatoren.
Sie wartet schon auf den Finallauf, sie wartet schon auf Gold, Silber oder Bronze. Das denke ich auch.
So erleben wir hinreißende Emotionen.
1,46, 1,47 und der Olympiasieger.
Und wir erfahren großartige menschliche Momente.
Und schauen Sie noch mal, die Oberschenkel, es sind Wülste.
Die uns so sehr motivieren, dass wir uns auch aktiv bewegen. Ja, und zwar in Bestzeit zur Fernbedienung. Und dann abschalten.
Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist die Entscheidung endgültig gefallen.